Auf geht's.
Hallo und herzlich willkommen bei Rosi und Cosi. Mein Name ist Rosi und ich bin Betreiber eines mittlerweile eingestellten Insta-Wurlitzers und mein Kollege, das ist der Cosi. Gemeinsam machen wir jetzt diesen Podcast seit knapp mehr als einem ganzen Jahr schon. Hallo Cosi.
Hallo Rosi. Heute sind wir an einem besonderen Ort, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen und höflich sein, also noch höflicher, als wir sonst sind. Also ich erwarte mir in diesem Podcast gute Umgangsformen, also keine Leute beschimpfen, bitte Danke sagen und solche Sachen, weil...
Schwierig. Ja, ein neues Jahr, eine neue Staffel, wir wissen selber nicht, warum eigentlich eine neue Staffel, jedenfalls dritte Staffel, Folge 1. Das ist eben die erste Folge dieser dritten Staffel und ich darf einen ganz besonderen Gast begrüßen und zwar herzlich willkommen, Herr Professor Thomas Schäfer-Ellmayr.
Einen schönen guten Tag.
Wir freuen uns, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Sie sind der Ellmayr.
Der große Ellmayr.
Der große Ellmayr.
Das Buch ist der große Ellmayr, ich bin nur der Ellmayr.
Guter Hinweis, Sie haben ein Buch geschrieben, über das werden wir dann später noch im Detail reden. Es ist ein sehr dickes und umfangreiches Buch. Vielleicht für die wenigen Hörer, sind vielleicht gar nicht so wenige, die nicht wissen, was der Ellmayr ist. Was ist der Ellmayr?
Ja, es gibt drei Begriffe, also drei Dinge, die man mit der Ellmayr bezeichnet. Das eine ist die Tanzschule Ellmayr im ersten Bezirk in Wien. Das zweite sind die Bücher, das ist also so wie der Duden, gibt es auch den Ellmayr. Und das dritte ist jeweils eine Person, das war mal früher mein Großvater. Und jetzt habe ich das sozusagen übernommen oder wurde so von den Leuten bezeichnet. Das hat sich so eingebürgert, dass man auch zu mir der Ellmayr sagt.
In Wahrheit, Sie unterschlagen, höflich wie Sie sind, Ihren wichtigsten Titel. Sie sind Professor, ja. Der zweite Professor, den wir bei uns im Podcast haben. Wollen Sie raten, wer der Erste oder die Erste war?
Die Frau Tobisch vielleicht?
Die Frau Tobisch, das war jetzt, der Rosi hat mir das leider vorweggenommen, weil bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben.
Nein, wir sagen jetzt, dass er einen Podcast einfach holt und er kennt
die
Folge mit der Frau Tobisch.
Also das stimmt tatsächlich, die Lotte Tobisch ist auch Professorin. Ja. Sie selber hat nicht mehr gewusst, warum sie Professorin ist, also warum sie diesen Titel bekommen hat. Sie hat nur gesagt, sie hat drei verschiedene Visitkarten. Eine, wo nur Lotte Tobisch draufsteht, eine, wo Professor Tobisch draufsteht und eine, wo der Adelstitel draufsteht. Wie viele Visitkarten haben Sie? Wie viele verschiedene?
Nur eine? Die Business Card, da müssen ja die Titel draufstehen. In Österreich ist das ja sehr, sehr wichtig. Ich habe ja früher viele Jahre im Ausland gelebt. Und damals war Titel überhaupt nie. Also ich war zuletzt, habe ich eine Sparte für hochreine Metalle geleitet und da stand einfach drauf Thomas Schäfer-Ellmayr, Head of High Purity Metals.
Das klingt aber auch cool.
Das heißt, wir sind eigentlich Branchenkollegen, weil ich habe Schlosser gelernt.
Ja, genau.
Wir haben eigentlich das Gleiche gemacht.
Wobei High Purity werden sie nicht so glücklich, die sind sehr weich. Sie arbeiten ja mehr mit Legierungen in der Schlosserei. Na, und das... habe ich natürlich nicht wirklich wahrgenommen, dass man in Österreich Titel braucht, scheinbar dringend. Und ich habe also meine Visitenkarten hier drucken lassen, wo ich nach Wien gekommen bin, ohne Titel. Meine Eltern sofort gesagt haben, kannst alle wegschmeißen, man braucht hier einen Titel. Und seitdem habe ich also auch auf der Visitenkarte Titel drauf.
Und den Professor, den kriegt man ja verliehen, oder? Soweit ich weiß, für besondere Leistungen.
Für irgendwelche Leistungen, genau. Also bei uns ist das natürlich mehr so damit verbunden, dass ja diese Balltradition in Wien auf der Welt was ganz Einzigartiges ist und es gibt auch keine Tanzschule, die so eng damit verbunden ist wie unsere. Und daher, aus diesem ganzen Thema heraus, wurde dann da ein Professor, ein Titel vom Bundespräsidenten verliehen, wobei überreicht hat ihn dann die damalige Unterrichtsministerin.
Okay. Nur weil wir vorhin darüber gesprochen haben, Sie haben selber gesagt, die Tanzschule Ellmayr hat einen besonderen Bezug zum Opernball, daher auch vorhin der Einstieg mit der Frau Tobisch, die ja lange den Opernball organisiert hat. Was haben Sie für eine Erinnerung oder Verbindung an die Frau Tobisch? Sie haben ja lange,
lange zusammengearbeitet und zweitens treffen wir auch jetzt uns noch ab und zu. Wir haben gerade letzte Woche wieder telefoniert und versuchen wieder irgendwann einen Termin zusammenzubringen. Leider.
Sie wohnt um die Ecke eigentlich.
Ja, in der Ballsaison schwierig. Ballsaison ist am Abend fast
weil sie nur unterwegs ist wahrscheinlich.
Sie ist auch ziemlich viel unterwegs, aber bei mir ist natürlich, die Abende sind bei mir halt ziemlich zu, jetzt die nächsten 2 Monate.
Ist die Frau Dobischer also im Berufsleben so eine lustige Person? Also bei uns war sie ja ziemlich locker.
Sehr, ja. Die Frau Dobischer ist jemand, der auch immer sehr genau auf den Punkt irgendwelche Dinge sagt und auch nicht irgendwo sich ein Blatt vor den Mund nimmt. Und auch, glaube ich, nach wie vor unglaublich präsent und wach ist. Immerhin mit ihrem Alter ist das schon bewundernswert. Sie leitet ja auch nach wie vor dieses Altersheim der
für Künstler
in Baden. Mhm. Und da hat sie sehr oft auch alle möglichen Probleme natürlich zu lösen und macht das mit Bravour.
Vielleicht ein paar Worte zu dem Ort, wo wir uns befinden. Sie haben uns netterweise die Möglichkeit gegeben, das bei Ihnen in der Tanzschule zu machen.
Sehr gerne.
Die Tanzschule Elmayr, eine von den drei Assoziationen, die man zum Namen Elmayr hat.
Das war ja früher ein Pferdestall.
Das haben wir nachgelesen, ja.
Ja, und mein Großvater war befreundet mit dem Markgraf Pallavicini. Mhm. Und hatte dann die Idee, eine Tanzschule aufzubauen. Der Grund für diese, oder der Anlass für die Idee war ein Buch, wo er von einem französischen Offizier gehört hat oder gelesen hat, dass der nach den Napoleonischen Kriegen eine Tanzschule in Paris gegründet hat. Der war praktisch in derselben Situation wie er. Nach dem Ersten Weltkrieg war keine Armee mehr da. Und er hat zunächst einmal ja einen Job gehabt in einem Ministerium und dann aber diese Idee verwirklicht mit der Unterstützung von Pallavicinis, die ihm also die ehemaligen Stallungen zur Verfügung gestellt haben, hat er umgebaut und da eine Tanzschule draus gemacht vor genau 99 Jahren, über 99 Jahren.
Nein, dann ist es so, hätten wir es nächstes Jahr machen sollen, dann hätten wir 100er Jubiläum.
Ich habe gesehen, draußen hängt ein Plakat, das 99. Elmayr Kränzchen,
das kommt ist jetzt auf uns
der Ball
zu.
Der Tanzschule. Ja. In der Hofburg, glaube ich, soweit ich weiß. Einer der größten, das Kränzchen klingt immer so verharmlos und klein, aber das ist ein riesiger Ball, oder? Ja, also es ist einer der größten Bälle.
3.500 Gäste.
Also ich kenne nur bei uns in St. Paul gibt es das Tanzkränzchen, da kann ich mir noch dunkel erinnern.
Sind auch 3.500 Gäste, oder? Aber im Bierzelt.
Ja, genau. Die Bierzelt meistens ist der DJ Pfeifel.
Hallo? Wir kriegen Besuch. Nein, kommen Sie nur.
Es ist,
wollen Sie da durch?
Sie müssen da durch. Es wird nicht gefilmt.
Nein, das wird nicht gefilmt.
Aber ich meine doch nicht auf
der Tour. Nein, sind keine Sorge.
Okay, 3.500 Gäste in der
Hofburg. Das ist im Februar.
Das ist immer Fasching-Dienstag.
Fasching-Dienstag.
5. März. Die heuer ist ein ziemlich langer Fasching. Und geht immer von 18 bis 24 Uhr.
Weil dann ist der Fasching vorbei
und das ist für mich ideal.
Weil bis 24 Uhr und ja, dann ist aus.
Das ist der einzige Ball, der um 24 Uhr endet, glaube ich.
Ja, aber mit einem Augenzwinkern.
Offiziell
nicht
endet.
Nicht im Geringsten mit Augenzwinkern.
Echt?
Um 24 Uhr ist Schluss.
Und wo gehen Sie dann alle hin? Frühbar.
Also die Erwachsenen gehen natürlich heim, die sind froh, die haben 6 Stunden ja, Ball hinter sich. Und die Jugendlichen marschieren zum Teil in die verschiedenen Discos, die schon draußen auf sie warten, um sie abzuholen.
Das heißt, im Flex ist dann Happy Hour auf 24 Uhr, also 0.30 Uhr. Dann.
Das könnte so sein, ja.
Also ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war, das werden Sie nicht wissen, aber ich war ja hier Schüler vor nicht 99 Jahren, aber,
das waren 80er,
aber fast. in den 90er Jahren.
Und in den 90er, das heißt, ja, da war ich schon
oder,
da.
90er Jahre, sagen wir Ende der 80er Jahre. Vielleicht waren es war Ende der 80er Jahre. Ja. Und selbstverständlich war ich auch beim Elmayr Kränzchen, deswegen weiß ich das.
Und das war auch schon in der Hofburg damals.
Wo warst du dann ab 24 Uhr?
Ja, das kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Aber
es ist ich zu lange her.
Ich befürchte, ich bin nicht nach Hause gegangen.
Gelöscht.
Ja, das ist der Ort, wo wir jetzt sind, wo sozusagen die Wiener Jugend oder ein Teil der Wiener Jugend das Tanzen lernt, aber auch wahrscheinlich mittransportiert, so habe ich es zumindest auch in Erinnerung, das gute Benehmen.
Natürlich,
ja. Es ist eine von vielen Tanzschulen, aber die wahrscheinlich bei weitem bekannteste. Was lernt man hier mehr, Tanzen oder Benehmen?
Na, natürlich ist schon Tanzen das Überwiegende, aber wir nutzen jede Tanzstunde, so im Grundkurs zumindest, um so ein bisschen Umgangsformen mitzutransportieren. Das ist sozusagen so eine kleine schöpferische Pause, die wir da einlegen. Und das muss man natürlich auch möglichst amüsant dann machen und auch mit kleinen Rollenspielen und solchen Dingen. Alle unsere Kursteilnehmer bekommen ja mein Buch geschenkt.
Ah, okay.
Am Ende des Kurses müssten sie eigentlich auch Geschenk gekriegt haben damals. War aber noch das Buch
meiner Eltern. Da war es noch dünner vielleicht.
Dünner, deutlich dünner. Ja, dieses hat ja 500 Seiten. Und mein letztes war schon das dickste mit 384 Seiten. Mhm. Aber wir werden immer.
Ja, das hat jetzt 502 oder so, ich glaube, 501
Seiten. Also, wir haben vorhin ein bisschen geblättert. Das ist das, allein das Inhaltsverzeichnis von diesem Buch hat 17 Seiten. Das ist mehr als ganze andere Bücher. Letztes Mal haben wir das Buch von Michael Häupl gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob das 17 Seiten hatte insgesamt. Ja. Also 17 Seiten Inhaltsverzeichnis alleine. Aber das ist auch so ein bisschen ein Stichwortverzeichnis, habe ich gesehen. Es ist alphabetisch halt aufgebaut. Also man kann unter K wie Krawatte sieht man dann oder liest dann was zum Beispiel?
Es ist ja zusätzlich noch ein Stichwortverzeichnis auch noch hinten dran. Unter K wie Krawatte kann man sich anschauen, mehrere Möglichkeiten, einen Krawattenknopf zu finden.
Ah, okay. Osi, vielleicht.
Und ich bin Krawattenknopf, bin König.
Ja.
Nebenberuflich.
Ja, es gibt ja angeblich 150 verschiedene Möglichkeiten, eine Krawatte zu binden. Aber
es kommt dann immer auf die Uhrzeit drauf an, wann man sie sich dann bindet, oder?
Ja, wir haben dort drei abgebildet.
Drei wichtige Krawattenknoten. Den Windsor-Knoten nehme ich an, den doppelten Windsor-Knoten.
Den doppelten Windsor, den italienischen Knoten und den, was haben wir noch, einen normalen Knoten.
Aber das ist schon was man können sollte, Ihrer Meinung nach.
Ja, also das ist natürlich etwas, was zwar heute teilweise wird ja weniger Krawatte getragen als früher mal, aber das gehört zum Allgemeinwissen, glaube ich, schon dazu.
Mein letzter Anzug hat ja eine Fliege.
Ja, also Fliege sollte man auch binden können, ist noch schwieriger.
Nein, das ist also eine Fliege, die hat keinen Klettverschluss, sondern die hat einen Eisenhackel.
Ah, okay.
Der ist fix fertig vorgegeben.
Aber Fliege binden ist schon Bundesliga, oder?
Schwieriger, auch da.
Wie wir gesagt haben, wir wollen den Herrn Elmer einladen und haben gedacht, okay, wie passt das zusammen? Ich bin eigentlich ziemlich einer von den unhöflicheren Twitter-Accounts. Und ich habe mir die Frage gestellt.
Aber nur bis heute, oder?
Nur bis heute, weil ich werde nämlich diesen Test machen.
Und extrem zusammen
gerade. Ja, extrem zusammen. Aber die Frage ist, ab wann zuckt der Elmer aus? Also wann muss der Zeitpunkt kommen, dass der Elmer irgendwann einmal auszuckt? So komplett. Ach, die Fassung
schon,
verliert.
Das kann schon passieren. Ich habe schon auch Leute rausgeschmissen hier. Das kommt zwar wahnsinnig selten vor bei uns, aber da haben wir mal zwei da vorne herumgepöbelt. Das ist auch schon wieder bald 30 Jahre her.
Ich war noch es war der Kosak.
Ich rechne gerade zurück, ob sich das angeht.
Kosak, warst du das?
Nein, aber ich glaube nicht. Also man sollte ja möglichst nicht auszucken. Ja? Derjenige, der auszuckt, hat eigentlich eher verloren. Wenn man über der Situation bleibt. Ich habe ja sehr häufig mit Gastronomie, Hotellerie zu tun. Und in keinem, oder gibt es bestimmt noch andere, aber dort ist es besonders problematisch, dass die Gäste sehr oft sich furchtbar benehmen. Ja, und dann ist das eine mal wichtig, ein Ober muss Autorität haben, weil es geht ja nicht um den einen Gast nur, sondern um die alle anderen auch. Die dürfen da nicht drunter leiden, wenn sich einer schlecht benimmt. Und zweitens darf man auch, egal ob man jetzt ein Zimmermädchen oder an der Rezeption ist oder Stewardess oder irgendetwas, die Beleidigungen der Gäste nie persönlich nehmen. Das heißt, man sollte seine Kontenance wahren, wie man das nennt, und immer sich sofort bewusst machen, der meint nicht mich persönlich, sondern
die Rolle, in der man ist oder die
Funktion, die Rolle oder er hat ein Problem mit irgendwas selber. Und der arme Kerl hat also ein Problem. Deswegen wird man selber nicht so leicht aggressiv reagieren drauf. Und das muss man natürlich, also wenn man in so einem Beruf ist, wirklich üben. Ja, man darf sich aber trotzdem nicht unbedingt was gefallen lassen, sondern man muss das ganz cool und locker machen. Ich habe da x Beispiele schon erlebt, wo eben solche Top-Profis das auf eine Art und Weise rüberbringen, dass der andere einfach sprachlos ist. Der merkt, er selber hat sich vergriffen im Ton und es ist ihm höchst peinlich.
Okay. Also Kosa hat gerade herausgefunden, er war das damals, den es da ausgezunden
hat. Ich werde das recherchieren. Ja. Zurückrechnen. 30 Jahre geht es auf keinen Fall aus, oder?
Ja, damals warst du 35.
Was? Also, wir wechseln das Thema.
Ja, ich habe gelesen, Ihnen wird vorgeworfen, dass das geistige Erbe von Willy Elmeyer Westenbruck zugunsten besserer Publicity zu verschenken. Das steht nicht. Ja, das steht
auf Wikipedia.
Das steht im Wikipedia-Artikel und aufgrund zahlreicher Seitenblick-Interviews haben sie viele Fans aus der konservativen Ecke verloren.
Aha. Ist da drin gestanden? Haben Sie das schon mal gehört?
Also ich habe gehört, dass manche zum Beispiel sich darüber aufregen, dass ich den Liveball mitarbeite, was wir ja machen, weil es für uns ein ganz großes Anliegen ist, bei karitativen Veranstaltungen dabei mitzuhelfen. Und der Liveball ist nun einmal die größte karitative Veranstaltung Europas. Und daher ist das, wird mir oft vorgeworfen, also dass ich sonst bei irgendwelchen Seitenblicke-Interviews jemanden beleidigt hätte, ist mir völlig neu, weil die sind ja nicht so tiefschürfend.
Ich glaube, da geht es eher um Sachen, die früher quasi irgendwann einmal schlechteres Benehmen waren, dass sie das zum Beispiel durchgehen lassen. Gibt es da gewisse Sachen, wo sie zum Beispiel...
Also hat sich das verändert? Hat sich sozusagen die Wahrnehmung von gutem Benehmen oder die Benchmarks dafür verändert?
Was sich verändert hat, sind verschiedene Umgangsformen. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt nur mal Beispiel duzen. Ja, das war ja hier in dieser Tanzschule üblich, dass sich die Schüler gesiezt haben. Und das steht sogar in dem Buch von meinem Großvater, in einer anständigen Tanzschule siezen sich die Schüler.
Tatsächlich.
Ja, und das habe ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Und dann Leute getroffen, die eben Zeitzeugen waren und sagen, jawohl, die haben uns damals gesiezt. Ja. Und
wenn man sich vorher schon gekannt hat.
Auch wenn man sich vorher schon gekannt hat, hier haben sich einfach alle gesiezt. In der Schule, weiß nicht, ob in der normalen Schule, die sich auch damals gesiezt haben, also ich habe das in meiner Volksschulzeit nicht erlebt, aber das ist ein typischer Fall. Ja. Das Du ist heute natürlich flächendeckend eigentlich so verbreitet, dass man es ja kaum noch ablehnen kann. Ja, ich habe früher mal gemeint, wenn man lieber beim Sie bleiben möchte, jemand bietet einem das Du an, dann hat man das Recht zu sagen, ich würde lieber beim Sie bleiben. Heute geht das praktisch nicht mehr.
Das gilt schon als Affront eigentlich, das Du-Wort nicht anzunehmen.
Ja, und man wird ein Außenseiter. Ja, der sagt so, na gut, dann bleiben wir beim Sie, aber...
Also wenn mir zum Beispiel jemand sitzt, dann sage ich oft, ich habe dir das Sie-Wort noch nicht angeboten. Aha, okay. Das ist, weil das andere ist ein bisschen, ist also einfach persönlicher. Ich weiß nicht, also für mich hat zum Beispiel ein Du oder ein Sie nichts mit Respekt zu tun. Da gibt es andere...
Naja, mit Respekt Arten. Nicht unbedingt, aber mit Distanz hat es viel zu tun.
Mit Distanz und mit Leutseligkeit.
Ja, ich bin sehr, sehr undistanzierter Mensch.
Also ja, eben, aber manche Leute haben aber lieber gern mehr Distanz. Okay. Das ist halt, und das finde ich halt...
Lern doch echt was.
Haben wir auch das Recht dazu.
Okay. Sie haben vorhin Ihren Großvater erwähnt und auch über das gesprochen, was Sie gemacht haben, bevor Sie zum Benin-Papst und zum Tanzschulbesitzer geworden sind. Ja. Das klingt ja schon nach einer wirklich sehr gravierenden Veränderung, also nach einem zweiten Leben, das Sie eigentlich begonnen haben, das mit dem früheren Leben nichts zu tun hatte. Ja. Jetzt habe ich gelesen, Sie haben diese Tanzschule von Ihrem Großvater übernommen.
Nein, ich habe sie von meinen Eltern
übernommen. Ah, von den Eltern, okay.
Meine Eltern haben die über 20 Jahre geleitet.
Ah, okay.
Also die haben sie Ich habe bei meinem Großvater gejobbt, während ich studiert habe in Wien. Zwei Jahre lang war ich hier Assistent. Dann bin ich ins Ausland 20 Jahre gegangen.
Ah, ich verstehe.
Und in dieser Zeit haben meine Eltern die Tanzschule geleitet.
Verstehe. Und vermissen Sie Ihr erstes Leben manchmal?
Also Ich werde ja oft gefragt, ob ich es bereue, das kann ich nicht sagen, weil das erste Leben war sehr interessant, das war wirklich toll, das auch mit diesen Metallen, davor war ich ja in Afrika lange, habe dort für einen Chemiekonzern, für einen Schweizer gearbeitet.
Aber in welchem Bereich, also jetzt nicht als Schlosser, oder?
Nein, ich habe eine Sparte für hochreine Metalle geleitet, also ich war im Management von einer, die ich auch selber aufgebaut habe, damals für einen großen Konzern, einen deutschen Metallkonzern, und davor habe ich eine Stabstelle, nennt man das, geleitet. Das war also für Planung, Organisation und diese Dinge. Und habe damals zuerst in der Schweiz, ich habe 5 Jahre in der Schweiz gelebt und dann 7 Jahre in Afrika und dann 10 Jahre in Deutschland. So, da hat sich das zusammengeleppert. Und dann bin ich nach Wien zurückgekommen und habe mir natürlich zuerst einmal gedacht, was kann ich eigentlich zu diesem kleinen Dienstleistungsunternehmen beitragen, wo ich praktisch nur Erfahrungen in großen Industriekonzernen gehabt habe. Und eines der Projekte war eben, dass ich diese Berufserfahrung, die ich international ja hatte, verbinde mit unserer Familientradition in Anstandslehre. Und daraus ist dann etwas geworden, was vorher zwar auch schon zum Teil bestanden hat, nämlich Vorträge, Seminare, solche Dinge. Nur ich habe das komplett umgestaltet und neu aufgebaut, und meine Seminare heute sind komplett was anderes als das, was meine Vorfahren, nämlich sowohl mein Großvater als auch mein Vater gemacht haben. Ja. Mein Großvater hat zum Beispiel in einem Brief an das Unterrichtsministerium geschrieben, im letzten Jahr, Schuljahr, hat er 265 Vorträge an Schulen gehalten, und das hat er noch neben dem Tanzschulbetrieb und allem, was er sonst noch gemacht hat. So viele habe ich noch nie, natürlich auch nur annähernd gehalten. Aber meine Seminare gehen halt oft den ganzen Tag. Und so ein Vortrag bei ihm war wahrscheinlich 1-2 Stunden oder so irgendetwas. Also insofern hat sich da vieles geändert. Und auch sehr viel von diesen Erfahrungen ist natürlich in dieses letzte Buch wieder hineingeflossen.
Ich habe mich gefragt, also wie... Sie haben ja keinen Social Media Account, also Sie haben jetzt keinen Facebook oder keinen Twitter Account oder so? Nix, nein.
Warum nicht?
Also, ehrlich gesagt, weil ich nicht die Zeit habe. Mhm. Ja, das ist ja unglaublich zeitaufwendig. Ich weiß nicht, wann ich das machen sollte.
Ja, die Frage ist, Sie beschreiben ziemlich gut, wie man sich auf Online-Dating-Plattformen verhält.
Haben Sie schon probiert?
Nein, ich nicht, aber ich würde gerne wissen, woher Sie das wissen, so genau, wie man sich das verhält.
Ist das gutes Benehmen ist allround.
Plattformunabhängig, gutes Benehmen.
Es steht drin, dass man halt nicht, also dass man halt quasi sein Erscheinungsbild nicht
täuschen sollte
und so. Ich meine, das stimmt eh, aber ich habe mich halt gesagt, haben Sie schon einmal auf einer Online-Plattform versucht?
Nein.
Vielleicht würde es ja dann komplett was anderes rauskommen.
Das glaube ich nicht, weil ich habe mich ja bei all den Dingen, die da drinnen steht, wo ich keine persönlichen Erfahrungen damit hatte, wie zum Beispiel das oder das Kapitel Menschen mit Behinderungen und solche Sachen, haben wir uns ja immer als Team damit beschäftigt. Mhm. Also ich habe natürlich mit Leuten mich da unterhalten und dass diese Dinge, die Texte gemacht, die sehr viel da Erfahrung haben. Weil ich kann nicht alles kann ich nicht wissen, sämtliche Lebenslagen, die da drinnen beschrieben sind, wie eben zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, das ist auch etwas, wo ich zwar mir viel darüber überlegen kann, aber Gott sei Dank habe ich selber nicht das Problem und muss natürlich mit Leuten reden, die selbst in dieser Rolle sind und das sich auskennen.
Aber dieses Buch, also der Rose hat das vorhin schon erwähnt, das ist unfassbar dick, also das ist ein Nachschlagewerk in gewissem Sinne auch. Also das ist nichts, wo man, oder wahrscheinlich die wenigsten, sich jetzt hinsetzen und das von Anfang bis Ende lesen, sondern es ist ein Nachschlagewerk, wo man sich für bestimmte Bereiche interessiert und die kann man dann nachschlagen und kriegt dann sozusagen Tipps.
Wenn Sie von Einladung Ihnen geben und sich überlegen, wie mache ich die Tischordnung oder wann sollte ich einladen und was sollte ich mitbringen und so weiter.
Das Beste, was ich gefunden habe, glaube ich, war der Punkt Scheidung. Wenn man im gutem Einvernehmen sich scheiden lässt, dann kann man eine Scheidungsanzeige aufgeben.
Ja.
In einer Zeit
auch. Ab und zu gemacht.
Ja. Wirklich?
Vielleicht wäre das ein neues Geschäftsmodell für Österreichs Medien.
Nein, für Rosi und Cosi.
Ja.
Statt Werbung.
Scheidungsanzeigen. Wer sich scheiden lassen will und seine Bubble davon in Kenntnis setzen will, kann bei uns das
warum
buchen.
Warum ist das sinnvoll? Weil Sie ja neue Adressen haben.
Ja, aber das geht ja niemandem was an eigentlich, oder?
Wenn Sie plötzlich eine neue Adresse haben, geht Sie nichts an?
Ja,
ja, der Rosi kriegt eh keine Post.
Es geht nein, aber ich jetzt zum Beispiel, sie sind verheiratet und leben ja gemeinsam mit ihrer Frau in der ja Marie-Hilfer Straße 5.
Oder Mann, seit 1.
März. Oder Mann, ja, ja. Marie-Hilfer Straße 5. Und jetzt trennen sie sich.
Ja,
und wir alle haben neue schreiben Wohnungen gleich immer noch an der Marie-Hilfer Straße 5. Da macht man eine Scheidungsanzeige mit den beiden
Leuten. Da stehen dann beide Adressen
ja
drin.
Ja, weil okay, da muss ich ja in jeder Zeitung in so... Nein, da das kostet ja mehr so, wie die Scheidung.
Wenn man so weltbekannt ist,
du wirst ja, ja halt deine, du musst halt deine Freunde zwingen, nur eine Zeitung zu lesen.
Kredit aufnehmen und
ja, genau,
Inserate schalten.
Und das Zweitbeste, was wir über dieses Buch herausgefunden haben, das habe ich, da interessiert mich wirklich die Geschichte ja dazu, das ist im Red Bull Verlag erschienen.
Ja.
Wie kommt es zu sowas? Also das wäre jetzt irgendwie das Letzte, was ich mit Ihnen in Verbindung na, bringen würde.
Das ist aber ganz einfach. Ein gewisser Herr Hannes Steiner
ja
hat den Ecowin Verlag gegründet. Und beim Ecowin Verlag habe ich eines meiner Bücher geschrieben, werden dann insgesamt drei mit dem Hannes Steiner. Der hat dann den Ecowin Verlag an Red Bull verkauft.
Ah, okay.
Und so bin ich verstehe mitgewandert.
Sie sind mitgewandert. Sie sind
zu okay. Also ich bin Ecowin, die gehören nur zum Red Bull Media.
Ich jetzt gedacht, also Sie haben nicht mit dem Herrn Mateschitz darüber gesprochen und gesagt, wir bringen da jetzt ein Benimmbuch heraus und... Auch keine Red Bull, also ich habe keine Red Bull-Werbung drin gesehen.
Den machen wir jetzt, wir schicken
eine Figur Rechnung.
Ja, aber Red Bull ist natürlich ein sehr potenter Verlag, also das Mediahaus, und deswegen ist das sicher kein Nachteil.
Ja, Sie haben gesagt, das verkauft sich eh sehr gut, gell? Also
ja, was natürlich zum guten Teil am Verlag liegt, ja, weil das ist ja eine Marketingfrage, dass ein Buch ist auch ein Produkt.
Naja, aber es liegt schon in der Hauptsache an Ihrem Namen, oder? Also wenn es da jetzt...
Sicher
der große auch Kosak draufstehen wird, wird das eher keiner kaufen wahrscheinlich.
Schnitzelbilder. Ja, ja, das ist das eine, aber das andere ist, trotzdem müssen Sie es vermarkten. Ja, und alleine schon die Aufmachung und das ganze Design, alles, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ob sich ein Produkt wie ein Buch gut oder schlecht verkauft. Der Titel ist ja ganz anders als bei all unseren meinen anderen Büchern und ist was total aus der Reihe tanzt, auch von der Dicke natürlich.
Ja. Was ich ja ganz interessant gefunden ist, das war dieser kleine Diss in Richtung Knigge. Also im Buch wird ja erklärt, dass ja eigentlich der Knigge jetzt, also im Volksmund sagt man, der Knigge ist quasi so, das sind so Benimmregeln ja, und sie bröseln das quasi auf, was jetzt eigentlich der Knigge ist, und in Wahrheit ist das gar nicht so. Also ja, es ist schon ein kleiner Diss in die Richtung, oder? Ein bisschen.
Na, gar kein Diss, sondern es ist einfach Allgemeinwissen, dass die Menschen wissen, dass Knigge nie ein Benimmbuch geschrieben hat. Und ja, Knigge übrigens, ich habe seine ganze Bibliothek, hat ja unzählige Bücher geschrieben, und nur dieses eine kleine Buch über den Umgang mit Menschen ist so berühmt geworden und hat ihm diesen Ruf beigebracht.
Was hat er sonst noch geschrieben?
Ich weiß es nicht
nix
einmal.
Also, okay, nichts redet.
Wurscht. Okay. Kennt niemand die anderen
Bücher. Wir werden investigieren, was der Knigge sonst noch geschrieben hat.
Ja, das ist mindestens.
Aber Sie schreiben nur Benimmbücher?
Nur,
also, ja. Oder, also Themenverwandte?
Ein einziges Tanzbuch habe ich auch.
Ein gemacht. Tanzbuch? Ja. Und da sind Schritte dann aufgezeichnet?
Ja, das sind nicht aufgezeichnet,
oder
aufgezeichnet auch und fotografiert, Haltung und so weiter. Aber die Grundschritte von den ganzen Gesellschaftstänzen und eine CD ist auch dabei.
Also man hört im Hintergrund eh gerade die...
Genau, also wir sind die Einzigen, die hier am Sonntag auch sein dürfen. Normalerweise habe ich draußen gelesen, ist Betrieb von Montag bis Samstag, aber heute... Stimmt
aber, ne? Kosa, wie schlecht bist du
vorbereitet? Ich habe ein Foto gemacht, steht am Schild.
Was steht am Schild?
Von Montag bis Samstag ist die Tanzschule geöffnet. Ich hoffe, ich sage jetzt keinen Blödsinn.
Da. Ich bin jetzt gespannt, wo du das steht.
Montag bis Samstag ab 15 Uhr steht auf Ihrem Schild. An der Ecke Bräuner Straße.
Am einzigen Schild.
Auf alle anderen steht es. Auf den anderen Schildern steht es richtig.
Ist mir nur nicht aufgefallen.
Aber heute haben Sie, also darauf wollte ich hinaus, heute gibt es eine Schulung gerade hier, die ist im
ja
Leben. Also es sind, man muss sich das so vorstellen, es ist ein größerer Tanzraum und ein kleinerer Raum im größeren.
Noch ein kleinerer.
Und noch ein kleinerer, den kenne ich noch gar nicht, finden die Kurse statt und auch Privatstunden zum Beispiel. Ja. Geben Sie selbst noch auch Privatstunden? Also wenn jemand also explizit nach Ihnen verlangt, kommt das vor?
Kommt sogar ziemlich häufig vor. Also nur
Preisfrage einfach.
Also dass man mich fragt, dass man mit mir möchte, aber ich habe praktisch keine Zeit.
Das kommt fast nie vor. Also Sie sind inzwischen sozusagen auch, also Sie sind ausgelastet, damit diese Tanzschule zu führen. Sie geben jetzt keine.
Ausgelastet zum Beispiel Bücher schreiben. Ich leite an die 100 Seminare pro Jahr. Viele Seminartrainer wären froh, wenn sie so viele hätten, die Fulltime-Seminartrainer sind. Dann habe ich jetzt zum Beispiel vor mir eine Ballsaison. Allein in der Ballsaison werde ich zwischen 60 und 80 Ballproben und 20 Balleröffnungen und 40 Publikumskadrillen und so weiter leiten. Also ich bin wirklich ausgelastet. Daneben ist das ja so. So ein kleines Unternehmen zu leiten, ist ja in vieler Hinsicht viel aufwendiger, als wenn Sie in einem Riesenkonzern sitzen. Ja? Wenn ich in meinem Konzern, wo ich früher war, irgendeine Rechtsfrage habe, habe ich die Rechtsabteilung angerufen, die haben mir das geklärt, die Buchhaltung hat geklärt, die Forschung, die Planung, alles. Ja? Hier muss eigentlich alles ich machen.
Ja, dass der Herr Elmer nämlich, also es gibt sogar einen Beweis quasi, haben wir vorher gerade draußen gesehen, wir sind reinkommen, also ich kenne sie nur aus dem Fernsehen, aber wir haben jetzt draußen die Tür aufgemacht, auf einmal sitzt der Elmer dort und wollte was ausdrucken und der Druck hat nicht funktioniert. Also er repariert sogar seinen eigenen Drucker. Er hat dann funktioniert, weil die Mitarbeiterin gesagt hat, er braucht
dann funktioniert. Ja, man muss nur auswarten. Ne?
Man muss nur auswarten, ja. Die draußen findet gerade eine Mitarbeiterschulung statt, wie man.
Ja, wir haben ja, unser System ist ja so, ich sage immer, Inzucht. Also wir suchen aus den Kursen die Leute aus, wo wir glauben, die sind geeignet als Mitarbeiter. Und fragen Sie, ob Sie mitmachen wollen. Wenn wir Glück haben, machen Sie mit. Ist eben eher immer der weitaus geringere Anteil, der auch die Zeit hat, um das alles auf sich zu nehmen. Und diese Leute bilden wir selber aus. Und da gibt es eben solche Schulungen, wie Sie jetzt gerade eine sehen, wo wir den ganzen Sonntag jetzt da miteinander die verschiedenen Figuren durchgehen. Wir haben drei verschiedene Choreografien heute auch einstudiert von verschiedenen Bällen, die jetzt auf uns zukommen. Und das ist eigentlich mit ein Grund für den Erfolg dieser Tanzschule, weil wir unser eigenes System entwickelt haben und das noch immer zu vielen Teilen auf den Prinzipien beruht, mit denen mein Großvater diese Tanzschule groß gemacht hat. Denn er hat es ja geschafft, dass er in unglaublich kurzer Zeit hier die Nummer 1 in dem Markt wurde. Und das versuchen wir natürlich zu halten.
Und wer denkt, das habe ich mich schon vor 20 Jahren gefragt, wer denkt sich diese ganzen Choreografien aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Also Sie sitzen und
gibt es da Computeranimation dann?
Nein, wir machen das auf dem Papier oder vielleicht auch mit Figuren, dass wir da also in der Theorie da uns überlegen, wie es geht, zu der entsprechenden Musik. Und dann schreibt man eine Choreografie, die wird dann, das haben wir heute zum Beispiel gemacht, die wird getanzt, hier von allen gemeinsam, und wenn es gut gehen kann, dann filmen wir das und dann haben wir den Film und den Text und dann kann jeder diese Choreografie lernen und ist dann vorbereitet auf den entsprechenden Ball.
Es ist immer was anderes. Es würde niemandem auf der Welt auffallen, wenn es immer die gleiche wäre.
Du sagst, was ich mir zu fragen habe. Ja. Es wird niemand. Also wenn jetzt beim Opernball.
Die Opernballeröffnung ist zum Beispiel
2016.
Nein, bestimmt nicht.
Das sind Männer und Frauen und die gehen dann rein und dann tanzen sie. Und also das Problem ist ja, dass viel mehr Laien zuschauen wahrscheinlich, wie Menschen, die sich auskennen. Also denen wäre es wahrscheinlich, es ist ja jedes Mal schön.
Ja.
Es ist ja schön, wenn der Lugner zum Beispiel bei der Stirn aufkommt und so, aber diese Eröffnung ist schon, aber ich glaube, das wird niemanden auffallen, oder?
Also ich glaube schon, dass es vielen Leuten auffallen würde, aber vielleicht.
Es eröffnet ja auch keiner zweimal, oder? Gibt es Leute, die mehrmals
eröffnen? Also in den Opernball gibt es wenige, die da mehrfach eröffnen, aber bei anderen Bällen natürlich schon sehr, sehr viele. Das Problem ist ja, dass die meisten, oder sagen wir die meisten, dass sehr viele Jugendliche keine Zeit haben, weil es ist ja sehr zeitaufwendig. Sie müssen bei jedem Ball rechnen mit 3 Proben vorher und sie müssen natürlich vorher schon den Walzer gut können. Also was jetzt, sagen wir mal, Philharmonikerball. Ja, da hatten die am 20. Oktober das Vortanzen. Das heißt, da kommt ein Paar nach dem anderen, tanzt eine Runde Linkswalzer im Saal und dann sagen wir ihnen sofort, sage ich ihnen, geht oder geht nicht. Und dann kam sie allerdings noch die Chance, sich zu verbessern und noch einmal zu kommen. Aber da wird also schon einmal ausgesucht, wer kann mitmachen. Dann haben wir am 21., 22. und 23. von 17 Uhr bis 19 Uhr Proben. Und am 24. ist der Ball. Also das sind so das ist der Zeitaufwand, den man dafür braucht. Okay.
Ja, also ich kann das bestätigen, weil wie ich hier war und in den Jahren danach habe ich viele Bälle eröffnet. In der Hauptsache, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es damals üblich war, dass man dann gratis quasi reingekommen ist. Also als Eröffnungsbar musste man keinen Eintritt bezahlen. Außer
beim Elmayer-Kränzchen.
Beim Opernball.
Ja, und beim
da musste man den Opernball, beim Elmayer-Kränzchen auch. Opernball habe ich auch eröffnet, das war gar nicht so billig damals, auch für Debütantinnen. Ja,
100 Euro,
ja. Glaube ich, momentan. Damals musste ich, kann mich erinnern, da war das Vortanzen aber in der Oper direkt.
Ja, im Malersaal.
Und das war, also,
du hast mich jetzt täuschen. Du hast dort mit vorgetanzt und du bist durchgekommen.
Ich bin durchgekommen, also ich habe in der, es gibt irgendwo... Die Rate
ziemlich tief.
Ich habe irgendwo eine alte VHS-Kassette, ja. wo das noch vielleicht zu sehen ist, wenn ich sie nicht zerstört habe.
Und wenn sie ein Gerät haben,
mit dem man ein Gerät, genau. Ich glaube, das war 1992 oder 91. In einem von diesen Jahren war also kein Opernball.
Da war ich auf jeden Fall dabei. Da war ich
92 war es 91.
Hat die Frau Tobisch ihn abgesagt.
Da war ich gerade 5. Wegen dem Irakkrieg, oder?
Ja, wegen dem ersten Golfkrieg.
Wegen dem ersten Golfkrieg. Wahnsinn, so alt
bin ich. 5.
Eben.
Ich bin so unglaublich jung.
Aber das war eine tolle Sache. Also das war das erste und fast einzige Mal, wo ich im Opernball war, war aber ein großes Erlebnis. Und ich muss anerkennen, Vortanzen ist sehr streng gewesen.
Ja, also Vortanzen ist erstens
streng
und zweitens aufregend.
Und aufregend, natürlich. Ja, also
das heißt, da gibt es so ein richtiges, das kannst du sagen, so wie heutzutage bei Tinder, nach rechts oder nach links wischen.
Ja, also, die sind beinhart. Da ist gesessen so eine Jury, das waren drei Personen, glaube ich, und die haben sofort gesagt, also so wie sie es beschreiben, geht oder geht nicht. Da gibt's auch,
nicht
es war im Ton sehr höflich, aber in der Sache gnadenlos. Also, die haben,
gibt's da
die haben genug Leute heimgeschickt.
Nein, bitte, ich passe auf.
Nein. Was ich mich damals auch schon gefragt habe, Sie haben ja immer, also Sie machen sozusagen in Hauptverantwortung den Opernball seit 2003 oder haben 2003 damit begonnen.
Ich habe ihn damals, ja.
Ja, da sind ja auch immer internationale Paare dabei.
Natürlich.
Wie kommt es zu denen? Also,
na, man kann sich international ja bei jedem Ball anmelden.
Bewerben,
ja. Wir verlangen heutzutage ein Video.
Ah, okay, die schicken dann ein Video. Die
schicken ein Video.
Die meisten haben sie schon auf Instagram wahrscheinlich.
Wenn jemand aus Singapur, wenn ein Paar aus Singapur oder aus Südamerika oder aus Afrika da teilnehmen will, dann schickt man ihnen ein Video. Dann
schickt man uns ein Video.
Mit Linkswalzer.
Mit Linkswalzer. Und dann sagen wir, okay, das geht und geht nicht. Früher, als ich da noch drinnen war, gab es das noch nicht, diese Videos. Die Paare haben behauptet, sie können Linkswalzer. Und sind dann zu uns gekommen, und zwar immer am Samstag vor dem Opernball.
Ja.
Also immer am Wochenende davor. Und da ist uns schon
der passiert. Ist am Montag, oder? Immer da, oder
Donnerstag.
Ist das, ist Donnerstag.
Immer Donnerstag. Mhm. Und da ist schon passiert, dass da Leute dann, deren müssen sie natürlich vortanzen, oder mussten damals. Und da ist dann schon passiert, dass wir Leute dort hatten, die einfach noch nie im Leben Walzer getanzt haben. Die haben Polka oder irgendwas gekonnt und haben geglaubt, das wäre Walzer. So wie.
Ja. Und die haben es dann heimgeschickt? Oder? Heimgeschickt,
ja.
Wirklich?
Das kann ich mich noch gut erinnern.
Also in dieser kurzen Zeit ist das auch nicht zu machen.
Düsseldorf weiß nichts, keine Chance. Also da...
Ja, aber das sind nicht so viele, das fällt ja nicht auf.
Ja, das fällt schon auf.
Das fällt, und wie, noch dazu.
Das ist ja alles immer so mit so einer Schwarz-Weiß-Choreografie. Ja, ja. Also wenn da irgendein der
Schwarz-Weiß-Effekt nicht,
ist. Ja, der Schwarz-Weiß-Effekt
ist. Ich schaue es mir beim nächsten Mal nochmal genau an, ob mir das auffällt.
Muss ein bisschen ordentlicher beobachten.
Ich schaue mir Videos.
Gehen Sie privat noch auf Bälle? Also kann man, wenn man so viele Bälle choreografiert und eröffnet und auch organisiert im Fall Ihres eigenen Balles, wann waren Sie das letzte Mal privat auf einem Ball? In ihrem ersten Leben wahrscheinlich.
Schon ab und zu mal beim Techniker-Circle war ich einmal, aber also ganz, ganz selten natürlich, weil ich wirklich...
Aus Zeitgründen oder auch, weil es keinen... Also können Sie,
aus Zeitgründen, ja.
Also nicht, weil es keinen Reiz hat.
Sie, nein, ich mag Bälle natürlich, ich tanze auch wahnsinnig gern, aber das ist halt ein Problem. Ich habe einfach keine Zeit und vor allen Dingen, wenn man schon zu so vielen Bällen geht wie ich, dann braucht man nicht unbedingt noch einen Ball mehr.
Ich war das letzte Mal am Stemplerball irgendwie.
Am was?
Stemplerball.
Am Stemplerball.
Ja, ich weiß nicht, den hat der hast du. Keine Ahnung.
Gibt's
den? In St. Margareten im Lauental. Das ist aber eigentlich nur ein Großteil.
Im Ballsaal aber von St. Margareten.
Was ist dort an sich? Das einstudiert ist ein Mitternachtseinlager. Aber natürlich nicht in dem Stil von einem Opernball. Es sind generell bei uns die Bälle am Land alle ein bisschen anders, glaube ich. Also ich war jetzt vor kurzem da, ist irgendwo eh da in der Nähe ein Ball, vor 2 oder 3 Wochen. Und die Leute sind ganz anders angezogen wie bei unserer Bälle. Also bei uns kommst du ohne Krawatte in einen Ball, glaube ich. Also
naja, so. Ein Feuerwehrball.
Aber das ist natürlich dann.
Aber ist das ein städtisch, ist das ein also das Tanzen und also die Bälle natürlich auch in der Dimension und in der Inszenierung, aber ist das Tanzen lernen aus Ihrer Sicht auch so ein bisschen ein Stadt-Land-Phänomen? Weil es ist schon so, dass in den Städten mehr Tanzschulen gibt jetzt,
naja, aus dem Bauch heraus. Naja, mehr Tanzschulen schon, aber es gibt vor vielen Jahren einmal, gab es eine Studie, da wurde gefragt, wie oft pro Jahr gehen Sie auf einen Ball? Da hat sich herausgestellt, 22% der Wiener gehen mindestens einmal im Jahr auf einen Ball. Und auf dem Land waren es 95% der Leute.
Mhm. Aber weil unsere Bälle, die sind ein bisschen anders.
Die sind anders. Niederschwelliger, sagen wir es mal so.
Ja, also legerer eigentlich. Ja. Also du kannst dort...
Es ist auch nicht das Gleiche.
Es ist kein Fest.
Ja. Ein Ball in Wien, speziell in der Hofburg oder im Musikverein oder in der Oper oder im Konzerthaus, das ist halt ein richtiges Fest, wo man ganz hochkarätige Kleidung braucht dafür auch, weil die Kleidung natürlich ein wesentlicher Teil vom festlichen Charakter ist. Was die Gäste anhaben, ist natürlich mitentscheidend für die Stimmung an der jeweiligen Veranstaltung. Also egal, ob sie jetzt in Jeans und Pullover kommen, ist eine bestimmte Stimmung und wenn sie im Frack kommen, eine andere. Und deswegen ist das so wichtig auch.
Aber deshalb gibt es ja auch in Wien eine nicht unerhebliche Landschaft an Kostüm und Anzug und Frack verleihen.
Ja, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Verleihfirmen. Also ich wüsste nicht einmal so viele.
Also seit letztem Jahr weiß ich, dass 3 oder 4 gibt und dass man bei manchen auch einen Tag vorher noch, noch was kriegt.
Und an welchem Tag, an welchem Ball war das?
Na, auch am Opernball.
Das war für den Opernball, haben die noch was gekriegt?
Ja, einen Tag vorher habe ich noch einen Frack gekriegt.
Das war bestimmt teuer.
Aber zusammengestoppelt, weil ich so eine Standardfigur habe.
Large.
Also den Opernball habe ich ja zwar 6-mal selber die Eröffnung geleitet, aber schon seit 11 Jahren tue ich es nicht mehr. Ne? Das wissen Sie schon.
Das weiß ich, ja. Früher war das ja auch so, dass dann Sie in dem Fall sozusagen auch das Kommando gegeben haben zu Alles Walzer. Ja. Jetzt habe ich gelesen, jetzt das ist mir gar nicht aufgefallen, das machen alle jetzt, oder
wie? Ja, also, gemeinsam mit den Opernsängern und dem Operndirektor und alle gemeinsam.
Also es ist so ein Chor-Schrei mit dem
Lugner. Alle. Zumindest das haben sie so gemacht, seit ich nicht mehr dabei bin. Ja.
Und fehlt Ihnen der Opernball? Also sind Sie am Opernball?
Ja, nein, trotzdem? Ich bin schon lange nicht mehr auf den Opernball gegangen. Eben wieder aus dem gleichen Grund.
Aber Sie schauen ihn sich an im Fernsehen.
Manchmal. Und schimpfen manchmal über die Choreografie.
Ja, es war früher alles. Ja,
das sowieso.
Wie Sie das noch gemacht haben, war das alles.
Aber für jeden, wenn Sie fragen, war alles früher besser.
Ja, das ist so ein österreichisches Phänomen, dass früher immer alles besser war. Sie haben noch eine bemerkenswerte Aufgabe lange Jahre wahrgenommen. Sie waren Juror bei der ORF-Show Dancing Stars.
10 Jahre lang.
Wie war das?
Also das hat mir wirklich gut gefallen. Und zwar bin ich ja in diesem Beruf Tanz und Bälle und so weiter sehr häufig oder überwiegend mit Leuten konfrontiert, die Amateure sind. Die keine so wirkliche Profis, sondern die machen halt diesen einen Ball oder tanzen bei diesem einen Ball mit und so weiter. Und beim ORF waren es halt lauter Top-Profis. Und mit solchen Leuten zu arbeiten, ist natürlich sehr viel angenehmer oder ist ein ganz anderes Arbeiten mit sowas. Und das war halt schon aber sehr interessant.
Tut das nicht im Herzen weh, wenn dann diese Amateurtänzer einfach nicht und nicht tanzen können dann zum Schluss auch nicht?
Sie meinen jetzt bei Dancing Stars?
Ja, genau. Also wenn Nein, sie dann
im Herzen weh gar nicht, weil Sie müssen sich einmal vorstellen, dass Sie sich trauen würden, vor einem Millionenpublikum etwas zu machen, was Sie vorher noch nie gemacht haben. Also ich habe den größten Respekt vor diesen Leuten.
So wie Podcasten zum Beispiel.
Ich wollte es gerade sagen. Also, so wie wir das jetzt dann machen, nur halt nicht von Millionen. Aber es gibt schon Leute, die werden einfach nie tanzen können, oder? Also egal, was man denen beibringt und zeigt, die werden das einfach...
Die Jazz-Gitti dabei, ja. Die natürlich tänzerisch schon allein, weil sie ja verschiedene gesundheitliche Probleme hat, nicht wirklich was machen konnte. Aber die hat dort eine irre Show hingelegt, also weil sie halt nicht auf den Mund gefallen ist. Und die hat das Ganze sehr belebt. Und solche Leute waren ja immer wieder dabei.
Also man kann sozusagen auch fehlendes Talent in einer Sache kompensieren, ja, mit anderen Dingen.
Kompensieren, okay. Weil sie wäre ja normalerweise höchstens einmal aufgetreten. Die Jury hat sie natürlich immer an den Schluss rein müssen.
Ja, ja. Ja, wir müssen aber das Publikum hat sie immer sozusagen
Publikum hat sie durchgepusht. Ja. Ja, genau. Mhm.
Mhm. Und das machen Sie jetzt nicht mehr, schon längere Zeit auch nicht, oder?
Ja, das mache ich jetzt nicht mehr. Also das
weil?
War jetzt einmal ohne mich,
ja.
Und heuer wird es wieder ohne mich sein.
Oje, warum?
Naja,
ist ja schade.
Zehnmal, 10 Jahre ist schon verdammt lang. Ich meine, das waren ja eigentlich 12 Jahre sogar, weil da
okay.
waren zweimal Pausen auch noch. Mhm. Und das ist halt schon...
Und helfen solche Shows dem... Also merken Sie das? Kommen dann mehr Leute zum Beispiel auch zu Ihnen, weil... Dancing Stars irgendwie etwas auslöst?
Ich glaube, bei uns, also die erste Staffel 2005, die hat wirklich viel ausgelöst für alle Tanzschulen, glaube ich. Und da haben sie auch plötzlich neue Tanzschulgründungen erlebt und so weiter. Und dann so im Laufe der Zeit ist das natürlich wieder abgeflaut. Aber ich glaube, dass es doch immer wieder einen Push gibt, dass die Leute doch, wenn so viele Menschen am jeden Freitag sich das anschauen, zeigt das, dass das doch etwas auslöst bei den Leuten und dass sie es vielleicht selber auch probieren wollen. Und deswegen glaube ich schon, dass das sehr gut ist für die Tanzschulen.
Aber bevor wir zu den Podcasten kommen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, wie weist man richtig auf Fehler hin? Also höflichst.
Ja, ja.
Wie macht man das?
Schauen Sie, ich bin dankbar für jeden Hinweis auf einen Fehler, wenn der eben höflich ist, der Hinweis. Ja? Jemanden irgendwie abzukanzeln, weil er einen Fehler gemacht hat, ist natürlich nicht konstruktiv. Und das ist genau das Problem, das wir ständig haben. Wenn wir zum Beispiel erleben, dass in der Straßenbahn Jugendliche nicht aufstehen, wenn da eine ältere Dame hereinkommt und die sie dann zusammenputzt, dann werden sie erst recht nicht aufstehen. Das ist einfach nicht konstruktive Kritik, sondern konstruktive Kritik wäre, dass sie zu ihnen sagt, du wärst so lieb, mich da hinsetzen zu lassen. Und dann wird der immer das machen, da bin ich absolut überzeugt. Ich erlebe das selber sehr oft, dass ich Leuten einfach kurz sage, es wäre eigentlich jetzt so und so richtig, die bedanken sich immer. Okay. Weil Menschen, wenn sie konstruktive Kritik erfahren, dankbar sind dafür. Ich bin doch dankbar, wenn mir jemand sagt, ich habe, was weiß ich, die Krawatte schief gebunden oder irgendwas, weil das eben, manche finden das furchtbar peinlich, aber das ist einfach nur positiv. So kann ich mir helfen.
Ich habe deswegen gefragt, ich habe nämlich eine konstruktive Kritik oder einen konstruktiven Hinweis auf einen Fehler im Buch.
Also das sind bestimmt welche drin.
Ja, das ist ja ein eklatanter Fehler sogar.
Ich bin gespannt.
Also es betrifft nämlich Tätowierungen. Und zwar, Sie schreiben im Buch, also es betrifft mich selber, weil ich nämlich selber zugenäht bin. Sie
mit
schreiben,
ca. 3 Quadratmeter Tätowierungen in deinem Fall.
Tätowierungen kommen aus der Welt der Seefahrer und der Gefängnisse, auch wenn sie heute viele Idole der Gesellschaft vom Fußballer bis zum Schauspieler tragen. Das stimmt leider nicht.
Nein,
also. Ja, weil die Tätowierungen, die sind 5300 Jahre alt.
Circa. Ja, aber nicht die wir hier haben.
Ja, der Ötzi zum Beispiel, der hat 61 Tätowierungen gehabt, als geometrische Symbole auf seinem ganzen Körper.
Ja, aber Sie wollen doch nicht erzählen, dass die Tätowierungen vom Ötzi sich durch
hat dann
die kulturellen Traditionen durchgetragen haben, die 5000
Nein, aber
Jahre.
Ja,
die Tätowierungen, die wir haben, kommen aus diesem Bereich. Das war eine ganze Weile lang gar nichts.
Ja, Bekannte von mir hat zum Beispiel jetzt ein geometrisches Symbol auf ihren Unterarm aufgemacht. Also sie kommt sicher nicht aus dem Gefängnis.
Na, ist ja längst vorbei. Das haben, sagen wir ja hier. Inzwischen haben Fußballer und Schauspieler. Ja, inzwischen ist es so, wir waren einmal schwimmen mit kleinen Kindern und die kommen daher und sagen, wieso haben wir eigentlich keine Tattoos? Alle anderen haben
Tattoos. Ja, das ist eine gute Frage.
Ja. Kleine Kinder? Die Kinder haben das gefragt.
Die Kinder haben das gefragt, weil die haben da lauter Leute gesehen, die haben ihre eigenen Eltern nicht mit Tattoo gekannt und plötzlich sehen die lauter Tattoos um sich herum. Ja, das ist so eine Mode, aber das ist ursprünglich aus dem Gefängnis und aus der Seefahrt.
Also die Verbreitung, die Flächendecke oder die
ja, es gibt ja tausende alte japanische Tattoos.
Ja, und es gibt auch in Neuseeland, haben sie die Gesichter. Und
ohne Seefahrer wüsstest du gar nicht, wo Japan
ist. Das hat mit dieser Tradition nichts zu tun, die wir hier haben.
Ja, aber unsere Tradition hat ja einen kulturellen Hintergrund.
Ja, aber der kommt nicht vom Ötzi oder von den Maoris, sondern der kommt eben, dazwischen ist ja eine Pause gewesen in den Tattoos.
Ja,
die alten Römer haben sich nicht tätowiert und im Mittelalter hat sich der Mensch tätowiert. Wo denn? Und die Germanen haben sich nicht
das tätowiert. Das müssen wir recherchieren, das glaube ich jetzt nicht.
Recherchieren Sie.
Gut, Herr Ehlmeier, also ich kann diese Tattoo-Diskussion
das
nicht
final klären. Das mit der konstruktiven klären. Kritik hat leider nicht funktioniert. Das
musst du noch üben.
Ich hätte einfach schreien müssen.
Wir haben zwei Dinge noch für Sie. Das eine sind unsere sogenannten Podkarten. Wir haben drei Postkarten vorbereitet, wunderschöne Postkarten.
Ja, wirklich schöne Postkarten.
Wovon Sie eine ziehen können und dieser Person schreiben wir dann die Postkarte. Das ist das eine. Und das zweite ist, Sie können, wenn Sie wollen, einer Person Ihrer Wahl auch von hier eine Postkarte schreiben. Wir ziehen einmal aus den dreien, die wir vorbereitet haben. Sie ziehen einfach eine Postkarte und dann wissen wir, wer der Empfänger ist. Und dieser Person schreiben wir dann gemeinsam.
Ich ziehe halt einmal die nächste hier.
Die müssen die umdrehen. Eine Weihnachtspostkarte fürs nächste Jahr. Und wem schreiben wir die? Wenn Sie so nett sind, sie einfach umzudrehen.
Ja, den haben wir schon ausgesucht.
Michael Häupl.
Den Michael Häupl. Das war zufällig, das ist unbeabsichtigt, unser Gast in der letzten Sendung.
Ja.
Haben Sie eine Beziehung? Kennen Sie sich?
Natürlich.
Ja. War der auch da?
War der auch da?
Glaube ich nicht.
Nein, der war ja Niederösterreich. Die sind aus Altlenkbach, wo ich herkomme. Da lernen wir selber tanzen im Hotel Steinberger.
Er ist ja viel am Neufelder See.
Ja.
Und ich bin viel am Bauernsee daneben.
Ah, okay.
So, das heißt, diese Beziehung,
Sie sind Seenachbar.
Hätten wir theoretisch. Wir haben uns dort noch nie getroffen. Aber wir beide wissen, oder ich weiß zumindest, dass er dort häufig verkehrt.
Also, wir werden dem Michael Häupl eine Postkarte schreiben. Wollen Sie noch
jemanden?
Eine verspätete Weihnachtspostkarte. Wir schicken ihn an den Neufeldersee. Wollen Sie selber auch noch jemanden eine Postkarte schreiben?
Na, ich könnte diese grüne da schreiben.
Ja, die mit dem Fell.
Wem würden Sie die schreiben?
Die würde ich meiner Tochter schreiben.
Ja, dann machen wir das auch von hier aus. Und als Abschluss unserer Sendung haben wir uns gedacht, wir wollen Sie Sätze vervollständigen lassen. Also Sie kennen das sicher aus anderen Formaten. Wir fangen einen Satz an und Sie vervollständigen ihn spontan.
Na gut.
Zuletzt habe ich geflucht, weil
mir jemand vor das Auto hingefahren ist und nicht auf meine Vorfahrt geachtet hat.
Aber wie haben Sie geflucht?
Wir piepen es dann weg.
Ja, also ich habe halt...
Ein katholischer Fluch oder ein...
Idiot oder irgendwas.
Also, okay.
Ein vulgärer Fluch. Ich würde zum Beispiel vorschlagen, dass Sie jetzt nicht dieses Wort aussprechen, sondern die ersten Buchstaben und dann mit einem anderen Wort vervollständigen. Habe ich nämlich im großen Ellmeier
gelernt.
Ich habe das im großen Ellmeier gelernt.
Ja. Das ist zu kompliziert.
Ja,
der nächste Satz ist, die heutige Jugend ist?
Auch nicht schlechter, als sie früher mal war, denn wir wissen alle, dass ja schon die alten Griechen sich über das schlechte Benehmen der Jugend beschwert haben, dass die nicht aufstehen beim Grüßen und solche Dinge.
Wird immer so sein, oder?
Das wird wahrscheinlich immer so sein, aber unsere hat natürlich andere Aspekte, die heute halt aktueller sind.
Mein liebster Dancefloor außerhalb dieser Tanzschule ist?
Die Hofburg.
Einen edleren Dancefloor gibt es gar nicht.
Ich habe jetzt gedacht, der Komplex vielleicht.
Das war ich noch nie, aber
echt nicht?
Gehört davon. Ja, wir können ja mal hingehen mit der Nein.
Ja, das machen wir.
Ich war auch noch nie im Flex.
Ja, genau. Winter in Wien ist toll, weil
die Stadt im ersten sauberen Schnee märchenhaft wirkt.
Okay. In Jogginghose gehe ich, wenn?
Wenn ich einen Albtraum habe.
Aber Sie haben eine Jogginghose. Sie haben nicht gesagt, Sie haben keine Jogginghose. Mein peinlichster Verstoß gegen die Etikette war?
Da gibt es viele. Peinlichster war wahrscheinlich mal ein Dresscode-Versagen von mir. Das war sehr witzig, ja.
Sie, wir werden vielleicht später auflösen. In 30 Jahren wird es die Tanzschule Elmayer immer noch geben, weil
sie etwas ganz Einzigartiges auf der Welt ist und weil die Wiener Balltradition in 30 Jahren bestimmt auch noch großen Zuspruch findet, wird auch die Tanzschule Elmayer diesen finden.
Und die wichtigste aller Abschlussfragen, die darüber entscheidet, ob dieses Interview gesendet wird oder nicht, ist Austria oder Rapid?
Da bin ich sehr neutral, weil ich habe also zweimal solche, wie heißen diese Endspiele da erlebt? Diese
Derbys.
Derbys, ja. Und das ist ein Wahnsinn. Also wenn da die Hundertschaften Polizei eingreifen und so weiter, da kann man wirklich nicht sagen, wer einem lieber ist. Momentan ist natürlich die Austria weit überlegen, ja.
Weit überlegen.
Ein wunderbares Schlusswort. Das war die richtige Antwort. Herr Elmayer, vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben, dass Sie uns empfangen haben und uns Ihre Zeit geschenkt haben.
Wir sind
am Ende der Sendung.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Den Hörerinnen und Hörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns auf iTunes, teilt unsere neue Folge mit dem Herrn Professor Schäfer-Elmayer.
Besucht unsere Internetseite auf www.roseundkosi.at. Dort könnt ihr entweder den Rose beschimpfen oder mich loben oder auch Vorschläge für neue Gäste, die ihr hören wollt, machen. Danke fürs Zuhören.
Alles Liebe.
Dankeschön.